Ja, genau. Diesmal habe ich wieder einen voraufgenommenen Beitrag. Und zwar habe ich diesmal wieder einen Gast. Ich habe heute die Andrea zu Gast. Andrea, möchtest du dich vielleicht als erstes einfach selber einmal kurz vorstellen, wer du so bist und was du Spannendes machst?
Ja, hi. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Andrea Narkwens. Ich bin ausgebildete Ärztin und habe bis vor wenigen Monaten auch als Anästhesistin gearbeitet und arbeite jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Thema Hitzeschutz in der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit mit der besten Abkürzung, nämlich kurz KLUG. Außerdem bin ich gleichzeitig noch in dem Klinikum, in dem ich früher gearbeitet habe, als Klimaschutzmanagerin tätig und dort ja für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen zuständig.
Ja, sehr cool. Genau. Dieses ganze Klimathema ist ein Thema, das mir persönlich ja sehr, sehr am Herzen liegt und was mich auch sehr viel beschäftigt. Gerade auch die Schnittstelle zwischen Klimawandel und Gesundheit. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als du auf uns zugekommen bist und gefragt hast, ob wir vielleicht Lust hätten, was darüber zu machen. Und genau, deswegen soll es heute um Hitze gehen. Genau. Warum Hitze individualmedizinisch ein großes Problem ist, dazu gibt es schon eine Folge. Und zwar haben Torben und Julian im November 2022 schon eine Folge dazu gemacht. Deswegen werden wir heute, damit das nicht doppelt ist, gar nicht mehr darauf eingehen. Also falls ihr euch wundert, warum es jetzt hier heute nicht um irgendwie Hitzeschlag und Sonnenstich geht, oder nur am Rande, dann könnt ihr einfach diese Folge hören. Da wird das alles sehr schön und sehr ausführlich besprochen. Genau, magst du vielleicht als erstes noch einmal für unsere HörerInnen erklären, was klug genau bedeutet und was die so machen? Weil ich glaube, das ist auch nicht jedem ein Begriff.
Nee, genau ist es nicht, aber es ist tatsächlich auch sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen das rausfinden. KLUG ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Das ist ein Verein, der sich vor ja, knapp 6 Jahren gegründet hat aus ja, GesundheitsberuflerInnen. Und da sind mittlerweile ja viele Einzelmitglieder, aber auch Organisationen Mitglied. Und das Ziel von KLUG ist es, ja, den Klimawandel aus der gesundheitlichen Perspektive anzugehen. Also der Klimawandel ist das größte Gesundheitsrisiko für die Menschen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Und damit wir, ja, am Ende ist ja die Klimakrise eine Gesundheitskrise, weil es geht ja natürlich vor allem darum, unsere Art zu erhalten und weiter zu überleben. Und so will KLUG quasi genau diesen Blick darauf setzen und gleichzeitig die Transformation, die wir einfach brauchen, hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft unterstützen. Und ganz relevant ist dabei natürlich auch, die Klimakrise läuft halt einfach schon. Und Klimaschutz ist also das eine und das andere ist Klimaanpassung. Und auch da ist KLUG relativ weit vorne mit dabei. Viele haben vielleicht vom nationalen Hitzeschutzplan gehört, der im Juni verkündet wurde. Und das war eine Bundespressekonferenz, die in einer Zusammenarbeit zwischen KLUG, der Bundesärztekammer und dem Pflegerat veranstaltet wurde.
Also eine sehr wichtige, einfach ein sehr wichtiger, großer Player auch auf diesem Gebiet. Genau, wir verlinken euch auf jeden Fall die Homepage auch in den Shownotes, falls ihr euch da irgendwie näher informieren oder im besten Fall auch engagieren möchtet, gibt es da auf jeden Fall noch genug zu tun und genug Möglichkeiten für jeden von euch, der da irgendwie Interesse hat. Genau, wie ich eben schon gesagt habe, soll es heute vor allem um Hitze gehen und zwar primär um die strukturellen und gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen von extremer Hitze und Hitzekatastrophen. Magst du vielleicht als erstes einmal erklären, warum wir uns genau mit dieser Hitzethematik beschäftigen müssen und ob und warum das heute vielleicht auch schon ein Problem ist?
Ja, genau. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, der Klimawandel ist das größte Gesundheitsrisiko für die Menschen auf der Welt. Und auch in Deutschland ist das so. Und da ist bisher insbesondere Hitze einfach das Gesundheitsrisiko, an dem auch bisher jetzt schon sehr viele Menschen versterben. Allein in Deutschland sind im letzten Jahr laut Robert-Koch-Institut ungefähr 4.500 Menschen verstorben. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie man das erhebt. Es gibt auch Erhebungen, die sagen, dass im letzten Jahr in Deutschland über 8.000 Menschen gestorben sind
An der Hitze.
an Hitze. Also dass wir in Deutschland 8.000 Hitzetote hatten allein im letzten Jahr. Und das ist einfach so eine große Zahl, dass es eigentlich verrückt ist, dass wir uns bis heute so wenig damit auseinandersetzen. Und wir merken ja alle, dass es wärmer wird, dass es trockener wird, dass es länger heiß ist und die Luftfeuchtigkeit dann entsprechend steigt. Wenn wir alleine an diesen Sommer denken, wir hatten irgendwie diese krasse Hitzewelle mit auch so heißen Winden auf Rhodos, Waldbrände dazu, Menschen mussten evakuiert werden. Und dann in so einer, ja, mit jetzt fast absurden Gleichzeitigkeit, diese schweren Fluten in Griechenland. Also wir sehen die Auswirkungen da einfach die ganze Zeit. Der Juli dieses Jahr war der heißeste Monat, den wir auf der Welt, seit wir das Messen jemals hatten. Wir hatten Hitzewellen in Texas, in Mexiko. Wir in Pakistan, in Indien, in Südeuropa. Wir sind in Deutschland irgendwie diesen Sommer ganz gut davon gekommen, aber das ist, war so eine Verschnaufpause für uns eher.
Obwohl es gefühlt auch hier zeitweise einfach abartig warm war. Also
ja, es ist genau, es ist abartig warm und es ist vor allem schwül. Das eine ist ja, dass es heiß wird, das andere ist, dass die Luftfeuchtigkeit dabei steigt und dass sich das auch nachts nicht so richtig abkühlt und das ist für den Körper einfach unheimlich anstrengend. Also wenn wir von Hitze reden, reden wir ja von Tagen, in denen es über 30 Grad ist oder in dem, ja genau, es über 30 Grad Celsius heiß wird. Aber es gibt auch Tage, die werden gar nicht so heiß, aber die hohe Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass es uns viel heißer vorkommt und dass wir einfach, oder was heißt, es kommt uns nicht viel heißer vor, aber es ist einfach unheimlich anstrengend.
Hm. Weil halt die Kühlmechanismen des Körpers halt auch versagen.
Genau, also
so
es gibt
Verdunstung
da auch
und so.
Genau, es gibt da auch einen Fachbegriff dafür, der heißt Kühlgrenztemperatur. Das ist quasi die Temperatur, die der Körper erreichen kann in einem, bei einem bestimmten Wetter durch die eigenen Kühlmechanismen, also durch Schwitzen, durch ja, Gefäßdilatation. Und das ist, wenn man eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, kann man einfach nicht so viel Wasser an die Umgebung abgeben. Und entsprechend ist es für den Körper anstrengender. Und dann gibt es eben diese Grenzwerte, wo man dann, und da ist man tatsächlich nicht so ganz sicher, bis zu welcher Temperatur plus Luftfeuchtigkeit plus Wind man überhaupt überleben kann. Also dann gibt es diesen Wet Bulb Bereich, also das ist dann diese Kühlgrenztemperatur, wo man, wir gerade in Deutschland sind wir da noch nicht in der Nähe, aber in Pakistan und Indien, glücklicherweise,
ja.
Aber das heißt nicht, dass wir da nicht hinkommen, wenn wir so weitermachen. Und in Pakistan und Indien sind wir halt in diesen Bereichen, da wo es wirklich eigentlich nicht mehr mit dem Leben zu vereinbaren ist, wo es ja auch Berichte davon gibt, dass Vögel einfach tot vom Himmel fallen, in Massen. Und genau, also wir sehen das in diesem Sommer eindrücklich alle zwei Tage irgendwie mit Nachrichten aus anderen Regionen der Welt. Wir spüren es am eigenen Körper und real sterben die Menschen in Deutschland daran. Und deshalb müssen wir uns damit befassen, weil wir sind ja Gesundheitsberufler. Und ja.
Ja. Genau, du hast gerade schon gesagt, es gibt durch Hitze eine Übersterblichkeit. Jetzt gibt es, ich habe das mal so ein bisschen recherchiert in der Vorbereitung für diesen Beitrag, ja Personengruppen, die besonders gefährdet sind. Da habe ich zum Beispiel gefunden, dass das sehr alte Menschen sind, dass vor allem auch alte Frauen. Das fand ich sehr spannend, weil es da scheinbar Unterschiede in der Regulierung der Körpertemperatur gibt. Besonders gefährdet sind natürlich Säuglinge und Kleinkinder, alle akut erkrankten Menschen, was für uns als Menschen im Gesundheitssystem natürlich auch relevant ist, weil ja wir ja viel mit akut erkrankten Menschen zu tun haben, wenn ich jetzt an unsere Intensivstation denke zum Beispiel. Auch Menschen mit chronischen Erkrankungen, alle Menschen mit einer Dauermedikation, zum Beispiel aber auch Schwangere, Menschen, die viel im Freien arbeiten und Menschen, die im Freien Sport treiben. Das heißt, das ist ja wirklich sehr, also das sind wirklich sehr, sehr große Teile der Bevölkerung einfach, die besonders gefährdet sind. Also quasi jeder, der jung und gesund ist, kann sich wahrscheinlich da besser anpassen, aber alle, die entweder sehr alt, sehr jung oder krank sind, haben ja ein ernsthaftes Problem mit der Hitze. Das fand ich halt auch nochmal sehr plakativ, um die Relevanz des Ganzen einfach sich nochmal bewusst zu machen.
Ja, und es ist tatsächlich auch einfach so, dass oft der Fokus auf alten Menschen liegt, wenn es um Hitze geht. Und es ist natürlich so, dass alte, vorerkrankte Menschen da eine besondere Gefährdung ausgesetzt sind, aber halt auch Säuglinge und Kinder, Und wenn man sich das anschaut, ne, SportlerInnen, Menschen, die im Freien arbeiten, Schwangere, da bleiben dann gar nicht mehr so viele Leute übrig, die irgendwie kein besonders großes Risiko haben. Und am Ende gilt es auch für einen jungen, gesunden Menschen, dass man natürlich sein eigenes Risiko einschätzen muss. Und eben nicht bei 40 Grad im Schatten joggen gehen, weil auch da bekommen Menschen einen Hitzschlag und sterben, obwohl es einfach absolut nicht nötig gewesen wäre.
Ja,
genau.
Genau. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, also es gibt Hitze und es gibt die typischen Hitzeerkrankungen. Du hattest jetzt gerade Hitzschlag gesagt, Sonnenstich. Ich denke, die klassische Exsikose kann man wahrscheinlich da auch mit drunter zählen. Dass das alles ein Problem ist, das ist wahrscheinlich den meisten klar. Genau, wichtig, würde ich gerne nochmal sagen, dass es mega wichtig ist, dass man halt vor allem differenzialdiagnostisch diese Dinge mit in Betracht zieht. Als klassische Differentialdiagnosen von zum Beispiel Sepsis, Infekt, also die können ja klinisch auch einfach häufig recht ähnlich aussehen.
Genau, also wir beginnen gerade auch eine Studie, in der wir gucken, dass wir Krankenkassendaten mit Klimadaten zusammenbringen. Und da ist es halt auch ganz interessant, jetzt zu gucken, welche Krankenkassendaten da eigentlich interessant sind, weil ja die wenigsten Menschen hitzebedingte Erkrankungen kodieren zum Beispiel. Und da ein Hitzschlag halt vielleicht auch mal im Schockraum mit einer Sepsis verwechselt wird. Und da irgendwie auch zu schauen, was gibt es da eigentlich. Und das ist genau der Punkt für uns alle. Der Klimawandel bringt uns dazu, wir müssen Differentialdiagnosen dazu beholen. Und deshalb ist es für uns auch so ein wichtiges Thema. Also hitzebedingte Erkrankungen sind das eine. Generell wird der Klimawandel, bringt uns also zum Beispiel Krankheiten nach Deutschland, die wir bisher nur selten gesehen haben oder gar nicht und die wir auf dem Schirm haben müssen. Das eine ist ist jetzt schon relativ viel in den Medien auch, Westnilfieber. Also das heißt, wir müssen die Tigermücke im Blick haben. Vibrionen ist noch so ein Thema. Also Vibrionen sind, kennt man eher von der Cholera. Aber es gibt jetzt also auch einen anderen Vibrionenstamm, der ja eine Sepsis auslöst und der kommt in der Ostsee vor oder in Gewässern. Und ich hatte selber auf der Intensivstation bei mir in der Klinik mal eine Patientin vor ein paar Jahren, die schon immunsupprimiert war, die hatte eine Leberzirrhose und ist dann an der Ostsee spazieren gegangen und ist angefahren worden mit so einem Roller von einem Kleinkind, das nass war und hat dann offenbar irgendwie in so eine kleine Wunde da Ostseewasser reinbekommen. Und wir
völlig
haben
verrückt.
Auf der im brandverletzten Intensivstation, weil die halt einfach so einen krassen Infekt entwickelt, also so eine krasse Sepsis entwickelt hat, wirklich auch mit so Hautveränderungen, dass wir überhaupt nicht wussten, was los ist. Und am Ende haben wir diese Vibrionen gefunden in Namibia und die Frau ist uns verstorben, weil wir einfach nicht schnell genug waren. Und das sind einfach unheimlich gefährliche Bakterien für Menschen, die schon eine Immunsuppression haben. Und das muss man einfach auf dem Schirm haben. Weil das eben, wenn man das dann in Namibia irgendwann findet, ist es halt zu spät. Genau, also die Frage, war man an der Ostsee, hatte man da eine Verletzung, sollte anamnestisch im Sommer vielleicht dazukommen, einfach standardmäßig. Und dann gibt es zum Beispiel weltweit jetzt eine relativ neu aufgetretene Nierenerkrankung, also Nierenerkrankung ohne klare Ursache. Und man hat jetzt in Guatemala und El Salvador festgestellt, dass da vor allem ja erwachsene Männer, so im Alter von 30 bis 40 Jahren, einen erhöhten Anteil an chronischen Nierenerkrankungen haben, die auch dialysepflichtig werden. Und da gibt es so verschiedene Theorien, woran das liegen könnte. Das eine ist Pestizide, aber das, wo eher so die Hinweise hingehen, ist, dass das einfach klimawandelbedingt ist, nämlich hitzebedingt, weil das sind Menschen, die auf den Feldern arbeiten und die da einfach über Jahre krasser Hitze ausgesetzt sind und eben nicht genug trinken, nicht genug Pausen machen, sich nicht genug abkühlen können. Und offensichtlich ist es so, dass die Niere dadurch einfach auch einen dauerhaften Schaden nimmt. Und das ist natürlich auch gesamtgesellschaftlich dann eine große Frage. Muss man dann Dialysekapazitäten aufbauen? Sind wir hier an einem Punkt, an dem es quasi die erste klimawandelbedingte Erkrankung gibt, nämlich chronisches Nierenversagen aufgrund von Hitze bei Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten?
Das ist sehr spannend, vor allem, weil man das ja potenziell auch, wenn es bei uns weiter heißer werden sollte, halt auch auf andere Berufsgruppen vermutlich übertragen kann. Ne? Ich denke da an Menschen, die vielleicht im Straßenbau arbeiten oder so, die ja auch massiver Hitze ausgesetzt sind.
Genau, es gibt eine ganz tolle Arte-Doku dazu, die wir auch in die Shownotes packen, denke ich. Da geht es auch um Nepal zum Beispiel, wo es einfach einen hohen Bedarf an Dialyseplätzen gibt, obwohl die ArbeiterInnen da einfach in den arabischen Ländern einfach der Hitze ausgesetzt sind. Und dann, wenn die nicht mehr arbeiten können, dann belastet das halt das nepalesische Gesundheitssystem. Das ist einfach global gesehen eine ganz spannende Frage, wie man dann damit umgeht. Aber auch dort als Beispiel genannt wird auch UPS in Texas, die keine klimatisierten Autos haben und wo dann auch die Frage ist, tritt es dann halt vielleicht auch in entwickelten Ländern demnächst auf, einfach genau bei den Berufsgruppen, die einfach in prekären Arbeitssituationen sind. Und damit wird dann die Bekämpfung des Klimawandels und Klimaanpassung halt sofort wieder eine Gerechtigkeitsfrage, oder es ist einfach die große Gerechtigkeitsfrage jetzt auch.
Ja, sehr spannend. Ich denke, dass da auf jeden Fall noch viel Forschung passieren muss und dass da auf jeden Fall auch noch sehr viele spannende, sowohl medizinische als auch soziale Fragestellungen in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Wir haben jetzt gerade schon sehr viel über Hitze geredet und über ihre Auswirkungen. Ab wann ist denn Hitze ein extremes Wetterereignis und ab wann spricht man vielleicht auch von einer Hitzekatastrophe? Und kannst du vielleicht für unsere ZuhörerInnen mal so ein Szenario beschreiben? Also worüber sprechen wir hier eigentlich genau, wenn wir über extreme Hitze sprechen?
Genau, da muss man auch also wirklich unterscheiden, obwohl der Übergang so ein bisschen fließend ist. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein heißer Tag in Deutschland beginnt bei 30 Grad Celsius. Und der Deutsche Wetterdienst hat zwei Warnstufen. Bei Warnstufe 1 liegt die gefühlte Temperatur über 32 Grad Celsius an zwei Tagen hintereinander. Und es gibt keine ausreichende Abkühlung über Nacht. Ausreichende Abkühlung heißt, dass es unter 20 Grad Celsius sich nachts abkühlt. Das ist extrem wichtig. Ein, zwei heiße Tage hält man aus. Wichtig, wenn man sich abkühlen kann zwischendrin. Und dann gibt es Wetterwarnstufe 2 oder Hitzewarnstufe 2. Das sind dann die gefühlte Temperatur über 38 Grad Celsius. Das haben wir in Deutschland schon auch erreicht, aber noch nicht so oft. Und dann sind wir mit der Skala am Ende. Da sind wir noch nicht bei extremen Hitzeereignissen. Also das ist natürlich schon sehr heiß und extrem anstrengend, aber wenn man sich, also für mich extrem eindrucksvoll war 2021 die Hitzewelle in Kanada, als in Vancouver die U-Bahn-Schächte für die Bevölkerung freigegeben wurden, damit die sich im Keller abkühlen können. Sowas ist jetzt nicht klar definiert. Ab wann fängt es an? Auch was ist eigentlich eine Hitzewelle, ist nicht klar definiert. Vielleicht als interessanter Vergleich in Pakistan fängt ein heißer Tag erst bei 40 Grad Celsius an und alarmiert wird erst ab 42 und ein extremes Ereignis ist es erst ab 48 Grad und wenn sich es nachts nicht mehr unter 30 Grad Celsius abkühlt. Also da ist schon noch Luft nach oben. Nichtsdestotrotz sterben ja jetzt schon die Menschen bei uns. Und das heißt, wir wissen nicht, wie viele Menschen bei der Extremhitzewelle in Indien und Pakistan im letzten Jahr gestorben sind. Das ist einfach nicht erhoben worden und wäre aber wirklich sehr interessant. Und das heißt, wenn wir von extremen Hitzeereignissen reden oder von Katastrophenfällen, so richtig sagen, ab der Temperatur ist das, so kann man gar nicht, weil das auch ein Zeitraum ist. Wenn das einen Tag passiert, dann ist das nicht so schlimm. Es gibt eine ganz gute Szenarioanalyse, die ich mal so grob skizzieren kann. Es gibt ein Buch, das heißt Grünbuch 2020, was wir auch verlinken. Da gibt es eine Szenarioanalyse für Deutschland 2030, eine Hitzewelle. Und das lohnt sich wirklich, sich das mal durchzulesen. Also vom Prinzip her wird da berichtet, man hat eine Dürreperiode über 5-6 Jahre in Deutschland gehabt und jetzt die krasseste Hitzewelle, die es bisher in Deutschland gab, mit so 45 Grad über einen längeren Zeitraum. Und dann wird da einfach mal aufgezeichnet, wen das alles dann betrifft. Also das eine ist natürlich, dass es heiß ist und dass es dann Häuser gibt, die denkmalgeschützt sind bisher und wo es halt keine Begrünung gab, die nicht gedämmt sein konnten, in die die Hitze dann ab einer gewissen Zeit einfach schonungslos reinkommt. dass die so heiß ist, dass die Straßen sich einfach aufweichen und man nicht mehr einfach überall hinfahren kann, also auch ein großes Thema für den Rettungsdienst, dass es einen Mangel an Trinkwasser gibt aus 5-6 Jahren Trockenheit heraus einfach, dass so viele Klimaanlagen in Betrieb sind, dass es halt zu Stromausfällen kommt, sodass es dann Verbote dafür gibt, flächendeckend Klimaanlagen einzusetzen, weil man mit dem Strom halt haushalten muss. Es ist trocken, das heißt, es brennt auch. Wir reden dann wieder über Trinkwasser. Wir reden dann über einen massiven Personalmangel, weil natürlich erstens alle Menschen davon betroffen sind, so ein bisschen wie in der Pandemie. Aber auch gerade die Rettungsdienste und Hilfsorganisationen beruhen ja zu einem großen Teil auch aus ehrenamtlichen Kräften, die ja dann in ihren eigenen Berufen gebraucht werden oder eben auch mit ihren eigenen Familien beschäftigt sind, gucken, wie sie ihre Kinder schützen, gucken, wie sie ihre eigenen zu pflegenden Angehörigen schützen. Beerdigungsinstitute sind überfüllt, weil so viele Menschen an Hitze sterben. Das heißt, wir bräuchten dann ein großes Netzwerk an Nachbarschaftshilfe, weil optimalerweise die Menschen dann gut informiert sind. Genau, bis hin zu dem Szenario, dass es einfach Ausgangssperren gibt über den Tag, weil es draußen zu heiß ist und man draußen halt sterben könnte. Und dass man auch ja die Bahn nicht mehr so richtig nutzen könnte, weil die Schienen halt durch die Hitze verbiegen. So, und das ist natürlich, wenn man sich sowas vorstellt, da kommen wir im Gesundheitssektor natürlich auf völlig andere Probleme und Situationen, die wir bisher so ja noch nicht eingeplant haben. Und das ist genau das, womit ich mich jetzt beschäftige, zu schauen, wie machen wir, welchen Teil oder welchen Anteil können Gesundheitsberufe leisten, um da das Bewusstsein zu schärfen und uns selbst, aber auch uns als Gesellschaft darauf vorzubereiten.
Ja, das ist, ich finde das extrem beängstigend, wenn man sich das so vorstellt, weil das halt erstens nicht, also ich meine, das ist jetzt 2030, ist ein zeitlicher Horizont, den wir uns alle irgendwie gut vorstellen können. Das ist demnächst. Und ich glaube auch, dass das leider kein komplett unrealistisches, aus der Luft gegriffenes Szenario ist, sondern das ist ja ein Szenario, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja durchaus auch aus auf Hochrechnungen und Forschungsdaten beruht. Ich meine, natürlich ist das eine Fiktion irgendwo, weil keiner so richtig in die Zukunft gucken kann und wissen kann, was passiert. Aber wenn wir sehen, wie sich das Klima verändert, dann ist das ja schon denkbar, dass wir genau da landen werden.
Genau, also es ist genau der Punkt, das ist wichtig, dass du das sagst, das ist natürlich ein fiktives Szenario und das sind ja immer sowas, wo denken wir, wo wir hinkommen. Aktuell habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass das Ausmaß an Starkregenereignissen, das wir erleben in Europa oder überall weltweit, das übersteigt, was ich bisher irgendwo gehört und gesehen habe. Aber wir wissen ja aus Hitzewellen, dass diese Sachen passieren. Ne? Also ich nochmal, dass da ganze Dörfer quasi schnell abbrennen, wie das da vor 2 Jahren in Kanada passiert ist. Es ist halt passiert. So, und ja, auch in Berlin, auch wenn es noch nicht so heiß war, kennen wir ja das Gefühl, dass es ist super trocken und sehr heiß ist und wir nachts eigentlich lüften wollen, aber nicht lüften können, weil halt der Wald rings um Berlin brennt und dann wir ja noch von einer Luftverschmutzung reden und dann das irgendwie auch nicht mehr richtig funktioniert. Also so in die Richtung haben wir das alles schon erlebt.
In kleinerem
nicht in
Ausmaß
der Extremität halt.
Ja.
Ne? Also das ist ja quasi das zu Ende gedacht und Katastrophenschutz ist natürlich ja eigentlich, dass man sich genau das überlegt, wie weit kann es eigentlich kommen und wie bereiten wir uns darauf vor, damit wir eben nicht wie im Ahrtal dastehen und sagen so, ist jetzt blöd.
Das wollte ich gerade, genau das wollte ich gerade als Beispiel heranziehen. Ich finde, wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren hier, auch hier in Deutschland und auch global genug Ereignisse, wo man halt sehen konnte, ja, was passiert, wenn man von einem unvorhergesehenen Ereignis überrascht wird, nämlich im Ahrtal oder auch die Covid-Pandemie. Und umso wichtiger ist es halt eben, dass Menschen sich darüber Gedanken machen. Damit wir das jetzt hier nicht so als bedrückendes, in meinen Augen auch sehr, sehr gruseliges Szenario stehen lassen, lass uns noch einmal jetzt darüber reden, was wir vielleicht in den verschiedenen Bereichen tun könnten, um uns auf extreme Hitzeereignisse vorzubereiten. Ich würde gerne noch einmal als kleinen Disclaimer vorausschicken, dass das natürlich alles noch überhaupt nicht fertig und noch überhaupt nicht zu Ende gedacht ist. Da wirst du bestimmt auch gleich noch was dazu sagen. Und dass das natürlich hier jetzt auch nur Beispiele sind, weil wir sonst völlig den zeitlichen Rahmen sprengen werden.
Genau. Ja, genau. Also grundlegend ist es erstmal wichtig, wir haben es vorhin schon mal gesagt, dass man das im Hinterkopf hat, dass man sich vorbereitet und dass man, also für ÄrztInnen, Pflegekräfte, NotfallsanitäterInnen, es ist einfach wichtig, die Differentialdiagnose im Kopf zu haben und einfach das, was da passieren könnte, einfach mitzudenken. Das heißt, wir müssen uns halt vorbereiten. Das heißt, wir brauchen für sowas einfach Trainings. Wir müssen das üben, wir müssen das mitdenken. Es gibt ja genug Möglichkeiten, Katastrophensituationen zu üben. Und vielleicht üben wir auch mal eine Hitzekatastrophe in der großen Übung. Und das ist gar nicht so abwegig und auch, also wir sind an vielen Stellen auch schon relativ weit, also oder haben auch schon Erfahrung in dem Bereich, weil wir alle haben natürlich auch schon mal in Hitze gearbeitet und wir wissen ja, was man so machen muss. Es gab eine Katastrophenschutzübung in diesem Jahr zum Beispiel, die musste sogar abgebrochen werden, weil es so heiß ist. Und daraus haben wir natürlich unheimlich viel gelernt, was so den Schutz von Rettungskräften zum Beispiel angeht. Also, dass man die Zelte beispielsweise vielleicht nicht zumachen sollte an der Seite oder dann eben klimatisieren muss. Dann, dass man bei Autounfällen beispielsweise einfach immer, wenn es 40 Grad sind, einfach mitdenken muss, dass da nicht nur jemand verletzt ist beim Autounfall, sondern im Stau dahinter Menschen halt auch hitzebedingte Erkrankungen haben können und man das dann mitdenkt und auch, dass die Rettungskräfte bei einer sich aufgeheizten Straße da auch also Kälte- oder Hitzeschutz brauchen.
Gerade auch Sonnenschutz.
Auch Sonnenschutz und das ist natürlich eigentlich was, also ist ja das Kerngebiet von Rettungsdiensten und Feuerwehr, Menschen vor Hitze und Feuer zu schützen. Also das, da wissen wir schon ganz viele Sachen und am Ende kann man unheimlich viel tun. Auf Bundesebene passiert jetzt was. Es gibt den nationalen Hitzeschutzplan. Das heißt, es wird eine nationale Alarmkette geben. Es wird auf nationaler Ebene werden Daten erfasst. Es wird Informationskampagnen geben, weil am Ende ist die Vorbereitung auf diese Situation, also sowohl auf die Extremereignisse, aber auch auf das, was wir jetzt schon haben, weil die Menschen sterben ja jetzt schon, müssen uns auch jetzt schon schützen, sind halt Informationskampagnen. Die Bevölkerung muss das wissen, aber auch jeder Einzelne in seinem Job muss das wissen. Also wir müssen die Hitzekompetenz von uns selber, von uns selber als Menschen, aber auch von unseren Institutionen stärken. Und also in diesem Szenario, was ich da vorhin berichtet habe, ich wirklich nur nochmal wärmste Empfehlung, das durchzulesen, da stehen auch ganz paar gute Empfehlungen drin, was es so bräuchte. Es ist zum Beispiel so, dass wir nationale dynamische Lagebilder bräuchten. Also das haben wir in der Pandemie gesehen. Das ist halt einfach nicht nur auf eine Ortschaft begrenzt, sondern da muss dann einfach klar sein, wer entscheidet dann da was, wie, auf welcher Ebene. Damit man auch zusammenarbeitet. Streng genommen ist das eigentlich sogar eine europäische Situation oft, in der man zusammenarbeiten sollte. Wir müssen unsere Notfallpläne, unsere Ausbildungspläne, unsere Einsatzpläne anpassen. Also einerseits darauf, auf was ist alles möglich, aber eben auch auf dieses Differentialdiagnosen, auf hitzebedingte Erkrankungen. Und dann braucht es da natürlich eine ganz, ganz große Abstimmung zwischen Rettungsdiensten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber auch in der Logistik generell, weil man auch zum Beispiel ja auch die Lieferketten zusammenbrechen könnten. Also dann reden wir auch darüber, was muss man eigentlich lagern oder was darf man lagern. Also Pflegeheime dürfen zum Beispiel per Gesetz keine Nahrungsmittel lagern. Und ist das eigentlich noch zeitgemäß? Man muss irgendwie schauen, wie man die personellen Ressourcen sicherstellt. Das heißt, wir reden natürlich darüber, wir brauchen bessere und attraktive Arbeitsbedingungen. Da gehen wir in ganz viele andere Bereiche auch noch mit rein. Das ist natürlich schwierig, wenn jetzt zum Beispiel im Katastrophenschutz die Haushaltsmittel um 10% gesenkt werden. Das ist halt genau das, was wir eigentlich nicht tun sollten. Wir müssen unsere technischen Ressourcen ergänzen.
Genau, das heißt grundsätzlich, das, was du schilderst, ist ja eigentlich was wir alle, die jetzt in den letzten 5 Jahren berufstätig waren, aus der Covid-Pandemie ein bisschen anders eigentlich schon kennen. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einer Ausnahmesituation, in der sowohl das Personal als auch die Gesamtbevölkerung, also das medizinische Personal als auch die Gesamtbevölkerung bedroht sind. Und wir sprechen dann aber auch über so Dinge wie Triage, wie potenziell auch Absage von vielleicht elektiven OP-Programmen, um Ressourcen freizumachen für andere Personengruppen, über potenziell, was machen wir mit unseren verstorbenen Menschen? Also das sind ja eigentlich alles Fragestellungen, mit denen wir uns wenn auch aus infektiologischen Gesichtspunkten, in den letzten 3-4 Jahren schon auseinandersetzen mussten.
Genau. Also die Pandemie ist ja am Ende auch ein Massenanfall von Verletzten über einen langen Zeitraum gewesen. Ich weiß, es ist heiß umstritten, ob man das so nennen kann, aber ich finde, so für die Beschreibung ist es irgendwie ganz gut. Und das ist halt was, was man da auch erwarten kann. Eben auch die Parallelität ist ja auch dieses, dass es eben gleichzeitig auch die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen betrifft, weil natürlich wir genauso betroffen waren von einfach den Covid-Infektionen oder eben noch besonders betroffen und wir im gleichen Maße ja auch genauso, wenn nicht sogar besonders betroffen sind von hitzebedingten Erkrankungen, weil wir zum Beispiel Schutzausrüstung tragen müssen.
Genau, du hast jetzt schon erzählt, dass in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade so ein Hitzeaktionsplan ausgearbeitet wird. Jetzt sind andere Länder auf dieser Welt ja deutlich mehr von Hitze betroffen. Gibt es vielleicht Dinge, die wir von anderen Ländern lernen können, oder gibt es vielleicht auch Dinge, die möglicherweise andere Länder besser oder anders machen als wir?
Ja, also grundlegend hat sich die Weltgesundheitsorganisation mit dem Thema Hitzewellen und wie man sich damit vorbereitet schon ausführlich befasst und hat 2017 so ein Rahmenwerk zur Erstellung von Hitzeaktionsplänen veröffentlicht. Und das ist ganz gut. Das befindet sich jetzt in einer Überarbeitung, weil das jetzt mittlerweile in vielen Ländern umgesetzt wurde und man natürlich viel gelernt hat. Und beim nationalen Hitzeschutzplan ist übrigens ganz interessant, weil wir hatten uns quasi, eigentlich war die Nomenklatur mal Hitzeaktionsplan, jetzt heißt es Hitzeschutzplan und sprengt es ein bisschen. Am Ende ist es aber alles ähnlich, also davon nicht irritieren lassen. Beim nationalen Hitzeschutzplan, da habe ich es jetzt auch, hat Karl Lauterbach sich ja an Frankreich orientiert. Frankreich hat nach der ersten wirklich großen Hitzewelle in Europa 2003, oder was heißt danach, währenddessen, zentralistisch organisiert, wie sie sind, einen Hitzeaktionsplan, einen nationalen, ins Leben gerufen und auch umgesetzt und seitdem verbessert stetig. Und wer in Frankreich im Urlaub war, weiß, dass davor so Canicul gewarnt wird auf Autobahnen und überall, wenn es dann heiß ist. Und ja, daran hat sich Deutschland ein bisschen orientiert. Das ist aber, ja, also es ist gut, weil das, was sie in Frankreich machen, für Europa schon gut ist und auch passend, aber wir sind halt nicht zentral organisiert, sondern föderal. Das heißt, bei uns spielt es schon auch eine große Rolle, dass der Bund das macht, aber gleichzeitig die Länder und auch die Kommunen und vor allem auch jede Institution und eigentlich jeder Mensch da auch mitzieht. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft, dass ich aus so auch so Ländern wie jetzt zum Beispiel Pakistan und Indien da auch noch ein bisschen mehr Input dazu bekommen kann, was man so machen kann. Also, weil Klimaanlagen einbauen überall ist schlicht und ergreifend nicht die Lösung. Das verstärkt das Problem. Ja, also in dem Szenario ist es ja auch so, dass die Klimaanlagen eher noch für den Blackout sorgen. Und die brauchen halt Energie, die brauchen Kühlstoffe und die sind alle klimaschädlich. Und deshalb brauchen wir da halt alternative Lösungen. Aber es ist erschreckend, dass wir eigentlich in den besonders heißen Ländern sehen, dass die Menschen, die sich leisten können, haben halt Klimaanlagen und alle anderen sind dem so ein bisschen ausgesetzt.
Genau. Das heißt, die Musterlösung gibt es quasi noch nicht und es ist jetzt so ein bisschen auch an uns allen, da irgendwie ein vernünftiges Konzept zu entwickeln.
Also es gibt ganz viele Konzepte und es gibt super gute Beispiele auch in Deutschland. Was wir aber eben noch nicht haben, ist wirklich diese Extremsituation, die Vorbereitung darauf. Also wie man irgendwie sagt, wie geht man damit um? Was ist dann, was kann dann abgesagt werden? Da gibt es, was kann nicht abgesagt werden? Wie triagiert man in so einer Situation? Auch Stromverbrauch. Ja, das ist was wir in der Pandemie nicht hatten. Oder wie ist das eigentlich mit dem Wasser? Das ist mir so nicht bekannt. Das heißt nicht, dass es nicht gibt. Das ist mir so nicht bekannt. Aber, also das heißt, da bin ich wieder bei, es ist halt eine Gemeinschaftsaufgabe. Und wir können diese Gemeinschaftsaufgabe schon auch meistern. Also das ist, also wenn jeder von uns in seinem Bereich, sei es im Krankenhaus, im Rettungsdienst, in seinem Arbeitsbereich einfach schaut, das Thema nach vorne zu bringen. Also einerseits die Aufklärung zu hitzebedingten Erkrankungen, und dazu, dass dieses Szenario passieren kann, nach vorne bringt, dann bereiten sich natürlich auch immer mehr Institutionen und immer mehr Menschen darauf vor. Und aber andererseits, wir sagen bei Klug immer quasi weg vom Fußabdruck hin zum eigenen Handabdruck. Also guckt, was kann ich eigentlich machen? Also dann auch vielleicht bei der eigenen Kita oder im eigenen Sportverein einfach mal nachfragt, weil es gibt zum Beispiel auch Berichte, dass schon jetzt bei Fußballvereinen einfach Kinder jedes Mal kotzend mit einem Sonnenstich nach Hause kommen. Ja, also da haben wir ja, also da haben wir unheimlich viel Handlungsbedarf, aber auch Handlungsmöglichkeiten, weil muss man denn die Fußballturniere im Sommer machen? Kann man die nicht vielleicht auch im Herbst oder im Frühjahr machen? Fangen wir vielleicht an, in Hallen zu gehen im Sommer? Was sind überhaupt die Anforderungen? Im Krankenhausbereich auch jetzt sich schon die Frage zu stellen. Also wenn ich einem 90-jährigen Patienten eine künstliche Hüfte einbaue, elektiv, mache ich das, wenn ich weiß, dass draußen 38 Grad sind? Oder denke ich so weit und sage, naja, ich habe ja hier, es ist heiß, dieser Mensch hat sowieso schon erhöhtes Delirrisiko und vielleicht verschiebe ich die OP 3 Tage, wenn ich weiß, dass es nicht mehr so heiß ist, weil dann das Sterberisiko des Patienten sinkt. Das sind Sachen, damit können wir uns heute befassen, weil das, da geht es ja schon heute um Outcome von PatientInnen und um Patientensicherheit schlicht und ergreifend. Und wenn wir uns heute anfangen, damit zu befassen und darüber nachzudenken und da Konzepte entwickeln, dann werden wir dann auch nicht so überrannt, weil wir dann schon die Pläne haben. Also das ist das, was ich meine mit, wir können uns jetzt darauf vorbereiten.
Das ist eine sehr schöne Überleitung, die du da gemacht hast. Lass uns vielleicht nochmal so beispielhaft einmal kurz auf die unterschiedlichen Bereiche im Gesundheitssystem eingehen und da einfach so über ein paar Ideen sprechen, was man da vielleicht umsetzen könnte, einfach damit unsere ZuhörerInnen vielleicht auch ein paar Ideen in ihrem Kopf haben, womit sie dann vielleicht zu ihren Vorgesetzten gehen können oder selber aktiv werden können.
Ja, ich fang mal, ja.
Nee, sag du.
Nee, red weiter.
Genau, ich würde einmal mit dem Rettungsdienst anfangen. Da hatten wir ja schon über diverse Dinge gesprochen. Also zum Beispiel eben, dass wir schattenspendende Materialien brauchen, Zelte für Einsätze in der prallen Sonne, zum Beispiel auf der Autobahn. Genau, dann, was für in meinen Augen, so aus meiner persönlichen Erfahrung, vielleicht auch noch ein Thema wäre, wäre das mit den Klamotten. Also zumindest unsere Rettungsdiensthosen sind einfach so eine dicke, warme, gefütterte Plastiktüte. Genau, was gibt's denn da sonst noch so für Ideen?
Ja, also das nochmal das Allerwichtigste ist es überhaupt zu bemerken, damit man dann nämlich all diese Sachen anfordert, weil vieles gibt es schon. Da der Rettungsdienst, bei dem ich tätig war, hatte zum Beispiel keine Wasserflaschen auf dem Auto. Das heißt, wenn jemand dehydriert war, mussten wir immer IV-Flüssigkeit geben. Dabei hätte es also gerade mit Blick auf Massenanfall viele Einsätze und man will vielleicht nicht alle Leute ins Krankenhaus bringen, würde es vielleicht schon reichen, den Leuten mal eine Flasche Wasser zu geben und sie kurz nach Hause zu begleiten und dann ist es okay oder zum Hausarzt. Also ja, Wasser auf dem Auto zum Trinken. Dann gibt es etwas, das nennt sich Heidelberger Hitzetabelle. Das spielt im Rettungsdienst, kann das eine Rolle spielen, ist aber fast noch mehr für Krankenhäuser und für niedergelassene Ärztinnen. Also da ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es Medikamente gibt, die bei Hitze anders wirken, die bei Hitze schlechter wirken. Das muss man einfach wissen, weil da auch sich über die Lagerung von Medikamenten Gedanken zu machen, weil die meisten Medikamente einfach nur zugelassen sind bis zu Lagerungstemperaturen von 25 Grad Celsius. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil wir dann auch gar nicht wissen. Also Zäpfchen zum Beispiel schmelzen sonst einfach. Oder es gab bei uns im Rettungsdienst dann so eine Situation, dass Novaminsulfon, wenn es zu heiß wird, so ausfällt und die Lösungen dann so braun werden und dann darf man die wohl nicht mehr benutzen. So.
Das ist spannend. Genau, das mit dieser Heidelberger Hitzetabelle, das ist was, das hattest du mir geschickt in der Vorbereitung und ich muss sagen, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich keinen blassen Schimmer hatte, dass es sowas gibt. Ich habe euch die in die Shownotes gepackt, schaut euch die unbedingt an, weil das ist wahnsinnig spannend und da sind wirklich extrem viele unserer ganz, ganz gängigen Medikamente, die, glaube ich, jeder von uns jeden Tag benutzt, drin. Und also ich meine, dass zum Beispiel Diuretika ein Problem sein könnten bei extremer Hitze, das ist ja irgendwie... Ja, das kann man sich in seinem Kopf überlegen. Das macht irgendwie Sinn. Aber es gibt noch so viele andere Medikamente, Antihypertensiva und eigentlich ja fast alle gängigen Medikamente, wo man eben ja einfach ein Auge drauf haben muss und gegebenenfalls halt Dosierungen anpassen muss, damit die PatientInnen keinen Schaden nehmen. Das fand ich wirklich sehr spannend und auch irgendwie sehr erschreckend, dass ich das einfach noch nie gehört hatte vorher.
Ja, das ist auch vielleicht noch ein ganz guter Übergang zu dem, was kann man eigentlich so konkret machen, also also genau dieser Medikamententeil und auch auf welche Krankheiten und mit welchen Medikamenten hat Hitze eigentlich Einfluss oder auch hohe Luftfeuchtigkeit und Schwitzen. Also es gibt so Konzepte, dass man zum Beispiel als niedergelassene Ärztin auch Hitze Sprechstunden oder Klimasprechstunden anbietet. Wo man vielleicht darauf hinarbeiten kann, dass es einen Sommer- und einen Winter-Medikamentenplan gibt, weil man kann halt nicht einfach sagen, pauschal, wir halbieren die Diuretika und gut ist. Das muss man sich halt für jeden extra angucken, weil es natürlich ein entscheidender Unterschied ist, was meine zugrunde liegenden Erkrankungen sind. Und für ein Krankenhaus, dass man dann eben eine Hitzeschutzvisite macht und guckt, welchen Einfluss hat es auf die Medikamente, die geplanten Operationen oder zum Beispiel im Krankenhaus ist es auch wirklich oder in Reha-Kliniken ist es ein Problem, dass man, wenn man bei Hitze irgendwelche Therapien nicht macht, dann kann man das nicht mehr abrechnen. Wenn man aber jemanden, der schon eine kardiovaskuläre Grunderkrankung hat, dann noch eine Lymphdrainage bei 40 Grad im Schatten eingedeiht, ist das vielleicht das, was zur Dekompensation führt am Ende, weil das eben auch belastend ist. Und das heißt, man muss eigentlich alle seine Therapien auch einmal durchgucken und dafür wären so Hitzeschutz- oder Klimavisiten halt dann schon geeignet.
Ich finde das auch ganz spannend, wenn man sich, also ich war ja jetzt die letzten 15 Monate bei uns auf Intensiv und wenn man dann sich über die Bilanzen der PatientInnen Gedanken macht. Und genau. Ich meine, wir bilanzieren die alle über Blasenkatheter, Einfuhr, Ausfuhr und so. Aber was man ja einfach komplett vergisst, ist, dass wenn es auf dieser nicht klimatisierten Intensivstation einfach 30 Grad hat, dass die Patienten jeden Tag vielleicht auch einfach so einen Liter schwitzen. Und das heißt, dass unsere Bilanzen, die wir da haben, eigentlich alle nur Makulatur sind, weil das einfach vorne und hinten ja nicht stimmt. Also das muss man sich, finde ich, auch einfach einmal bewusst machen, dass man das halt zumindest über den Daumen gepeilt, weil genau erheben ist halt schwierig, einmal mit einbezieht in seine Überlegungen.
Ja, es wurde bei uns auf der Intensivstation, wird es tatsächlich gemacht, abhängig von der Körpertemperatur, dass die Perspiratio insensibilis, glaube ich, da auch abhängig von der Körpertemperatur bemessen wird oder einfach mit standardmäßig alle 24 Stunden mit abgezogen wird.
Vorbildlich.
Aber das Problem ist ja sehr vorbildlich, bezieht aber die Außentemperatur nicht mit ein, sondern nur die Körpertemperatur der Person.
Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, finde ich. Wir sind ja jetzt schon im Krankenhaus quasi. Was mir auch noch ein ganz großes Anliegen wäre, dass gerade wenn Krankenhäuser saniert oder neu gebaut werden, oder renoviert, dass man sich dann auch über Dinge wie Klimatisierung, Belüftung und auch so banale Dinge wie Rollos Gedanken macht, weil wir beispielsweise eine belüftete, aber nicht klimatisierte Intensivstation haben, wo es gerade in den ISO-Zimmern im Sommer einfach gefühlte 40 Grad hat. Und ich dann ehrlich gesagt häufig Mitleid habe mit meinen PatientInnen, die dem halt nicht entfliehen können.
Ja, genau. Und das ist genau das, was du beschreibst, ist halt irgendwie das, was man mit diesen Hitzeaktions- oder Hitzeschutzplänen angehen muss. Und die gibt es auch institutionell, zum Beispiel für ein Krankenhaus, dass man sich halt anguckt, was kann ich in einer Akutsituation kurz-, mittel-, langfristig machen. Ne? Also das eine ist irgendwie, ich stelle meinen Patientinnen mehr Wasser oder auch meinen Mitarbeitenden mehr Wasser zur Verfügung, denn Hitze ist übrigens auch ein Arbeitsschutzthema. Oder in einer Extremhitzewelle, das ist auch interessant für den Rettungsdienst, gibt es halt so kühlende Materialien. Es gibt Kühlwesten, es gibt Kühldecken, es gibt kühlende Vorhänge. Also da gibt es alle möglichen Dinge. Da einfach zu gucken, was man vorhält und was man da anwenden kann. Also die Bundeswehr beispielsweise arbeitet mit Kühlwesten, die sie unter ihre aus Uniform drunter ziehen, wenn es zu heiß ist. Und es gibt mittlerweile auch SportlerInnen, die so Kühltücher benutzen und die nachweislich erfolgreicher sind damit.
So Eiswürfeltücher, ja.
Ja, quasi. Also das, genau. Und da gibt es mittlerweile, also wir reden ja mal von Innovationen. In dem Bereich gibt es tatsächlich sehr viele, sehr spannende Innovationen, die man dann auch mal benutzen könnte als Rettungsdienst oder Krankenhaus. Aber auch mittelfristig eben, was kann ich eigentlich so in der Speisenplanung machen? Wie kann ich das mit der Kleidung machen? Das hast du eben auch schon angesprochen. Das ist natürlich auch fürs Krankenhaus ein Thema. Was ziehe ich an? Wie sind die Bettdecken für die Patientinnen? solche Sachen, aber genau, und dann eben die langfristigen Maßnahmen, und da sind wir wieder bei, wie bereiten wir uns auf diese Extremereignisse vor? Was kann ich eigentlich tun, um zu kühlen, ohne Strom benutzen zu müssen? Da reden wir dann von Dachbegrünung, von begrünten Fassaden. Wir reden davon, dass wir nicht riesige Glasfronten mit Südausrichtung bauen.
Ohne Rollo.
Ohne Rollo. Wir reden davon, dass wir die Rollos überhaupt erstmal kontrollieren. Ja, dass wir dass wir Grünkorridore irgendwie haben, dass wir entsiegeln und einfach so natürliche Abkühlungsmöglichkeiten ermöglichen. Da gibt's ganz, ganz viel. Da kann man tatsächlich auch von Architektur, von älterer Architektur aus Ländern, in denen es schon länger viel heißer ist als in Deutschland, lernen. Genau.
Sehr schön. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest? Irgendwas Wichtiges, was wir noch vergessen haben? Wahrscheinlich ganz viel.
Es gibt ganz viel. Am Ende ist es, ich kann nur alle animieren, sich mit dem Thema zu befassen. Also ich habe mich jetzt vor 4 Monaten entschieden, dass ich aus der medizinischen Versorgung aussteige, um Vollzeit am Klimaschutz oder Hitzeschutz zu arbeiten. Das kann und soll um Gottes Willen nicht jeder machen, aus dem einfachen Grund, dass es sehr wichtig ist, dass auch Menschen in den Berufen bleiben. Aber wir alle können und wir müssen schauen, dass wir unseren Handabdruck erhöhen. Und zwar überall, wo wir können. Und dann kriegen wir das auch gemeinsam hin. Wir haben schon eine ganze Menge gemeinsam hinbekommen. Und am Ende, der beste Hitzeschutz, die beste Vorbereitung wird uns nichts bringen, wenn wir keinen konsequenten Klimaschutz betreiben. Denn dann hat diese Spirale, die wir auf der Hitzeleiter gerade nach oben wandern, hat dann halt kein Ende. Das heißt, aus medizinischer Perspektive würde ich sagen, Hitzeschutz ist die Behandlung eines Symptoms. Was wir tun müssen, ist die Krankheit behandeln, und das ist halt der CO2-Ausstoß und die Klimakrise, und das ist einfach das Allerwichtigste. Und wenn wir es nicht endlich schaffen, alle unsere ganze Energie da reinzustecken, dann wird uns das nicht gelingen, und dann hilft die beste Hitzeschutzmaßnahme gar nichts.
Ja, vielen, vielen Dank, Andrea, auf jeden Fall, dass du hier warst und diese spannenden Einblicke mit uns geteilt hast. Wie gesagt, das ist ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, und ich freue mich sehr, dass du heute da warst und ich zu diesem Thema mit dir aufnehmen durfte. Wir brauchen für unsere Folge jetzt noch ein CME-Codewort. Hast du ein Codewort für uns?
Ja, ich durfte gerade 1 Minute über das Codewort nachdenken, Gott sei Dank. Genau, ich hätte gerne Handabdruck, damit ihr euch alle merkt, dass wir unseren Handabdruck vergrößern müssen.
Gut, und dann ist das Codewort für die Folge zu Hitzeschutz Handabdruck. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei allen spannenden Projekten, die ihr noch so vorhabt. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn wir in nächster Zeit noch ganz viele spannende Dinge hören und lernen, was wir gegen Hitze so tun können. Vielen,
danke,
vielen
dass
Dank.
Ich kommen durfte.